Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 101. Es ist die erste Folge nach unserer Jubiläumsfolge. Und an dieser Stelle wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken an unsere Hörerinnen und Hörer, an dieses tolle Ereignis, was wir gefeiert haben. Die 100. Folge zusammen mit Ihnen, zusammen mit euch. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Es waren sehr interessante Gespräche. Wir haben der Input, der uns entgegengebracht wurde, wie könnte man den Podcast weiterentwickeln, über welche Themen sollte man noch sprechen, all das, das hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr erkenntnisreich. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Wir nehmen alles auf und und bleibt bitte gerne dabei mit Lob und Kritik, wie immer, entweder über Twitter oder über die Mail. Soweit erstmal dieses Intro zu dieser 101. Folge heute zusammen mit
Gudula Geuter
und Sebastian Engelbrecht
und Panayotis Gavrilis. Sebastian, ich glaube, es ist das erste Mal, dass du bei uns im Podcast bist, ne? Premiere auch.
Absolut richtig. Eine hohe Ehre.
Sebastian, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, du bist von unserem Landesstudio hier in Berlin. Wir haben uns gedacht, diese Woche, wir reden über Mietenpolitik. Es findet jetzt auch der Deutsche Mietertag. Morgen spricht die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Glaube ich, zum ersten Mal auch. Also wir haben hier eine Reihe von Premieren. Was war in Berlin beim Thema Mietenpolitik diese Woche so besonders? Es gab jetzt diese Diskussion über Mietendeckel und Berlin hat wieder auf sich aufmerksam gemacht. Deswegen haben wir gedacht, Sebastian, du weißt es am besten, du hast dich damit beschäftigt. Was war da los?
Der Mietendeckel ist bisher nur so eine Idee gewesen, eine politische Idee der rot-rot-grünen Koalition und immer so als Schlagwort aufgetaucht. Beim SPD-Parteitag gab es dann so Bierdeckel, wo drauf stand Mietendeckel, ja, rot-weiß. Und das war so eine Verheißung. Das könnte jetzt für die vielen Berliner Mieter die Lösung sein. Aber jetzt endlich, in der vergangenen Woche, hat Katrin Lomscher, die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen und Bauen, zum ersten Mal sozusagen die Katze aus dem Sack gelassen und das konkretisiert, was das ist, dieser Mietendeckel oder wie sie ihn versteht. Sie hat ein Eckpunktepapier ja nicht veröffentlicht, sondern nur in Teilen ist es in bestimmten Zeitungen bekannt geworden. Und die Eckpunkte sehen so aus: Die Mieten sollen für 1,4 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern soll das gelten. Für diese 1,4 Millionen Wohnungen sollen die Mieten für 5 Jahre eingefroren werden.
Und zwar vollständig eingefroren. Das fand ich beachtlich, weil vorher ja lange die Rede war, zum Beispiel von, daher ja der Name Mietendeckel auch, dass es gedeckelt wird auf eine Erhöhung von 1% oder sowas. Und schon das war ja sehr umstritten. Deswegen fand ich das schon beachtlich, dass jetzt so eine harte Ansage kommt von Stopp.
Stopp, außer für die Wohnungen im sozialen Wohnungsbau und außer für noch nicht vermietete Neubauwohnungen.
Es war du hast es gesagt, es war eine Idee der SPD, nicht der Linkspartei, wo man jetzt denken könnte, es wäre jetzt eher, käme vielleicht aus der Richtung. Was war ein Parteitagsbeschluss hier auf der SPD?
Die SPD hat sich dahinter gestellt, aber das ist unstrittig auch bei den Grünen und bei den Linken. Allerdings wird es jetzt in den Details schon schwieriger und da gibt es inzwischen auch Widersprüche aus verschiedenen Parteien. Aber lass mich erstmal kurz erzählen, worum es im Wesentlichen geht. Also 5 Jahre Mieten einfrieren, wirklich eine radikale Maßnahme. Das bedeutet, es wird ein Gesetz geben, ein Berliner Mietengesetz, das soll zum 01.01.2020 verabschiedet werden, soll aber rückwirkend gültig sein, schon vom 18. Juni an, nämlich jetzt im Senat in der kommenden Woche, am kommenden Dienstag, glaube ich, will sich der Senat damit befassen und das Gesetz gibt es noch gar nicht, aber es könnte sein, dass es dann rückwirkend am 1. Januar schon vom 18. Juni an gültig sein wird.
Wollen wir über die Rückwirkung gleich schon mal reden?
Bitte.
Das fand ich in der Taz heute sehr interessant, dass da nochmal dargestellt worden ist. Wir haben ja diesen riesen Bohai um Haus und Grund und den Aufruf, jetzt noch schnell, solange das geht, zu erhöhen, weil eben typischerweise so eine Rückwirkung auf einen Kabinettsbeschluss auch zurückgeführt werden kann. Und das, was die Taz eben beschrieben hat, ist, dass auch gar nicht klar ist, was das bedeutet und damit, ob dieser Aufruf überhaupt noch wirksam werden kann. Weil eine Mieterhöhung ja der Zustimmung des Mieters bedarf. Die muss er zwar geben, aber er muss sie eben auch geben. Das braucht Zeit. Und je nachdem, wie diese Rückwirkung formuliert wird, kann das also sein, dass eine jetzige Forderung der Mieterhöhung, die der Vermieter jetzt ja nur machen kann, dass das schon mal diese Frist gar nicht mehr erfüllen würde.
Genau, das kann sein. Wir stochern natürlich auch noch im Nebel. Wir kennen ja auch noch gar nicht im Einzelnen das Gesetz. Wir kennen das Eckpunktepapier nicht. Das ist nur die Vision, dass da etwas verabschiedet wird zum Januar, das ab 18. Januar schon gültig, ab 18. Juni schon gültig sein könnte. Aber was steht eigentlich drin? Lass mich das noch ganz kurz erzählen. Also es wird auch bedeuten, dass Mieter vorgehen können gegen Vermieter, die überhöhte Mieten verlangen und sagen können beim Bezirksamt, beim Wohnungsamt, die Miete ist zu hoch, die muss gesenkt werden. Also nicht nur ein Einfrieren, sondern auch ein rückwirkendes Absenken von zu hohen Mieten.
Und ja, das ist ja eigentlich gegenüber der Mietpreisbremse auch nicht neu. Das ist ja genau das, was bei der Mietpreisbremse gerade verschärft worden ist, dass mit Rückwirkung bis zum Vertragsschluss es geht ja natürlich um einen anderen Deckel. Es geht um die Miete nach Mietpreisbremse. Aber insofern ist das ja nicht so revolutionär, oder?
Revolutionär könnte sein, aber wir kennen das Papier im Einzelnen noch nicht, dass die Strafen für Verstöße gegen überhöhte Mieten höher sein werden als
okay.
bisher. Ja?
Okay.
Und dann kommt noch hinzu, lass mich das eben noch zu Ende bringen, wenn ein Vermieter eine Wohnung neu vermietet, dann konnte er bisher die Miete erhöhen in einem gewissen Rahmen, dem Mietspiegel entsprechend. Das soll wegfallen. Das heißt, die Miete für eine neu vermietete Wohnung bleibt gleich, sagt der Mietendeckel. Und das letzte Wichtige, wenn ein Vermieter Wohnungen modernisieren und die Miete deshalb erhöhen will, dann muss er beim Wohnungsamt das anzeigen lassen und er muss es sogar genehmigen lassen, wenn er mehr als 50 Cent pro Quadratmeter die Miete dann erhöht wegen der Modernisierung.
Das klingt auch wahnsinnig kompliziert. Aber ich vielleicht nochmal grundsätzlich, warum jetzt dieser Vorstoß, warum will man das machen? Okay, wir wissen, der Wohnungsmarkt ist angespannt, gerade in einer Stadt wie Berlin, aber reicht sozusagen der Landesregierung in Berlin, reichen die Mittel oder die gesetzlichen Möglichkeiten sozusagen auf Bundesebene, reicht das nicht aus? Oder warum stößt man da als Land mit der Initiative voran?
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Mietpreisbremse nicht wirklich wirkt und umgangen wird von Vermietern und Mietern, die dringend irgendwie etwas suchen und bereit sind, auch mehr zu bezahlen, als per Mietpreisbremse eigentlich nötig ist. Und du siehst ja an den radikalen Vorschlägen, die hier schon ja seit längerem kursieren, nämlich Enteignung der deutschen Wohnen und aller Wohnungsbauunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen haben, das ist ja praktisch eine sozialistische Politik, die dann nicht nur vom Volk gefordert wird und jetzt in einem Volksbegehren, in einem möglichen Volksentscheid umgesetzt werden könnte, sondern auch von der zuständigen Bausenatorin Lompscher unterstützt wird. Und zwar tut sie das gegen den eigentlichen regierenden Bürgermeister, der dagegen ist. Das heißt, hier sind aufgrund der Not, unter der die Menschen leiden, sehr radikale Vorschläge im Umlauf.
Und das ist schon in dieser Stadt eine ungeheure Polarisierung, die da stattfindet. Und da würde ich noch mal interessieren, du hast das die letzten Tage verfolgt, wie da auch, also wir haben auf der einen Seite sozusagen diesen Tabubruch mit dem deutschen Wohnen enteignen. Und wir hatten jetzt auf der anderen Seite etwas, was eben auch als Tabubruch wahrgenommen wurde. Und das ist dieser Aufruf der Wohnungseigentümer-Lobby, jetzt noch schnell die Mieten zu erhöhen. Wie hast du das wahrgenommen? Was macht das mit dieser ganzen Diskussion? Beides eigentlich.
Ja, das ist wie eine Provokation, wie eine Demonstration. Das ist ja völlig absurd, dass also Haus und Grund eher der Vertreter der kleinen Vermieter in Berlin dazu auffordert, auf der Webseite: Bitte erhöhen Sie Ihre Miete so schnell wie möglich.
Das auch ist ja als politisches Signal, ne?
Als politisches Signal zugleich, aber es klingt ja fast wie Slapstick, wie eine Komödie.
Oder
ja,
wie Klassenkampf.
Und diese Komödie, diese komödienhafte politische Aktion ist nun in ganz Deutschland wie eine Bombe eingeschlagen, hat gewissermaßen alle wachgerüttelt und alle haben nun bis hin nach München und nach Frankfurt in den großen überregionalen Zeitungen und auch in der Politik gemerkt, hier brennt es und hier ja, hier ist eine Art Klassenkampf des 21. Jahrhunderts im Gange, nämlich der Kampf um die Mieten.
Aber mich hat das irgendwie nicht überrascht, weil dann alle gesagt haben, ja, das war ja klar, die Eigentümer, die fordern jetzt natürlich aus dem Grund, das ist natürlich klar, jetzt fällt wieder die Maske. Und ich dachte, ja, aber es ist doch eigentlich logisch. Also wenn ich sozusagen als Eigentümer, als Vermieter befürchte, dass da ein Deckel kommt, dann erhöhe ich eben. Das haben ja auch zum Beispiel auch der Deutsche Mieterbund hat mir das auch gesagt, hat gesagt, ja, wir sind da auch vorsichtig mit so einer Forderung, weil genau das eben passiert. Der Erste, der sagt, wir müssen das deckeln oder einfrieren, was meinen Sie, was dann passiert, wurde mir gesagt, ja, genau das ist das Problem.
Das ist doch auch, wir wollen ja auch über die Mietpreisbremse noch sprechen, das ist doch auch in der ersten Vorlaufzeit zur Mietpreisbremse ist auch genau das passiert, oder? Dass erstmal noch, solange es noch ging, erhöht wurde, weil man diese höheren Mieten ja dann behalten durfte, auch wenn es über Mietspiegel lag.
Genau, und ich glaube einfach diese Diskussion, vielleicht weil Gudel, du hast es angesprochen, also diese Polarisierung, ich finde, es wird wieder ganz deutlich, dass man hier irgendwie, man hat einerseits, also die Maßnahmen, wir hatten letzte Woche auch, war auch der Deutsche Mieterbund, jetzt ist dieser Deutsche Mietertag, die fordern auch eine radikale Wende auch im Mietrecht. Also die Forderungen sind zwar nicht alle neu, fordert jetzt auch zum Beispiel auch, dass es ins Grundgesetz eingeführt wird, bezahlbarer Wohnraum, das ist sehr, ja, sehr allgemein formuliert, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber ja, aber diese Polarisierung, finde ich, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir, das ist sozusagen das, was gerade, also man merkt die Polarisierung, es gibt viele Leute, die sagen, man muss wirklich aufpassen, dass es nicht zu einer, ja, wie auch immer, Spaltung der Gesellschaft würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich die Eigentümer, die gehen dann natürlich auch mit einer radikalen Forderung oder sagen so, okay, wenn ihr irgendwie enteignen fordert und so, dann sagen wir so, jetzt erhöht mal. Und was die Mietpreisbremse angeht, da hattest du gesagt, die wirkt nicht. Das ist immer so nach Lesart. Also es gibt so 2-4%, vielleicht muss ich das nur sozusagen nachreichen. Also ohne die Mietpreisbremse, da wären die Mieten in beliebten Wohngegenden im Schnitt 2-4% teurer. Das ist ein Ergebnis vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Die haben das im Auftrag des Bundesjustizministeriums gemacht. Und man ist da auch vorsichtig, von der großen Wirkung zu sprechen, aber zu sagen, sie wirkt gar nicht, wäre auch falsch. Und vor allem, das war ja auch immer sozusagen immer im Spiel, also die Mietpreisbremse, die hat zum Beispiel auch keinen negativen Einfluss. Das muss man auch sagen, ob und wie viele Wohnungen eigentlich renoviert oder saniert werden. Und es gab vor allem auch Kritik an die Bundesländer, als es diese Evaluation gab, dass die Bundesländer eigentlich die Mietpreisbremse nicht, nicht ordnungsgemäß eingeführt haben. Und ja, jetzt ist es, jetzt überlegt man, die eben zu verlängern. Also man ist da in der Ressortabstimmung, aber auch da hört man, ich habe irgendwie gerade noch mit dem Bundesjustizministerium gesprochen, die Union geführten Ministerien blockieren da.
Aber also, eigentlich doch nicht die Verlängerung, oder?
Wenn ich das nicht die Verlängerung, das sind die Einzelpunkte.
Das ist die Frage des Gesamtpakets, genau. Und wie viel die SPD noch draufsatteln kann, aber die Verlängerung ist doch, glaube ich.
Genau, also dieser Betrachtungszeitraum von 4 auf 6 Jahren, dass man das verlängert, das ist mit der Union nicht zu machen.
Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, es geht hier auch um eine, du hast gesagt Spaltung, um eine Konkurrenz zwischen Ländern und Bund, nämlich um die Frage, wer darf hier eigentlich welches Instrument der Mietenpolitik ergreifen. Ja? Und da hat eben die Katrin Lomscher, was die Bausenatorin in Berlin ist, gesagt, wir haben nach der Föderalismusreform von 2006 erkannt, und da steht das drin, nur das hat keiner so richtig gemerkt, Wohnungspolitik ist Ländersache. Und das führt dazu, dass der Mietspiegel, der ja eine Vorschrift aus dem BGB ist, dass man eine ortsübliche Vergleichsmiete festlegen muss, dass diese Bundesvorschrift sozusagen übertroffen wird von Länderregelungen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was irgendwann in dem Streit, in dem juristischen Streit, der möglicherweise folgen wird, im Blick auf diesen Mietendeckel, uns jetzt noch bis hin zum Bundesverfassungsgericht erwarten wird.
Und nicht nur das, es gibt ja auch die Kritik von Eigentümern, dass eben, wir wissen, Eigentum verpflichtet, aber trotzdem gibt es natürlich auch Grenzen der Regulierung von Eigentum, dass das überschritten wäre. Wenn ich das richtig verstehe, dann bezieht sich das weniger auf einen einmaligen Stopp von 5 Jahren allgemein, als die Frage, wie viel das atmen können muss. Das heißt, die Frage, wie kompliziert so ein Sanierungsfall zum Beispiel sein darf, so ein Verfahren, um Mieterhöhung wegen Sanierung noch durchzubringen oder so. Also ein paar verfassungsrechtliche Streitfußangeln sind da durchaus noch drin. Kann ich gerade noch mal zu der Grundgesetzänderung was sagen? ich muss gestehen, ich habe dafür wenig Geduld. Und das ist aber vielleicht auch eine Frage, wie man auf Verfassung schaut. Wir haben eine Verfassung, die grundsätzlich Grundrechte ja wirklich als operables Recht begreift. Das heißt, was da drin steht, damit kann man vor Gericht gehen. Und das ist ein Wert. Das ist etwas, was jetzt andere Verfassungen, muss man bei DDR gar nicht an Diktatur denken, sondern was einfach nicht drin steckt in anderen Verfassungen, als auch weil es die Verfahren nicht gibt. Egal wie schön die Grundrechte klingen, die da drin stehen. Und wir haben ja viele solche Diskussionen. Das ist auch nicht immer Klassenkampf, das ist auch nicht immer soziale Grundrechte, sondern das sind auch sowas wie eben die Kinderrechte oder sowas. Wir haben gerade, um etwas abzuschweifen, aber nur wenig, beim Bundesverwaltungsgericht diese Kükenentscheidung, wonach das Schreddern von Küken weiterhin für eine Übergangszeit möglich ist, eben nochmal gelernt, dass auch der Tierschutz im Grundgesetz, man da ja an so eine Entscheidung nicht denken würde, wenn man das liest. Das heißt, ich bin keine Freundin von solchen Programmsätzen in einer Verfassung.
Ich irgendwie auch nicht. Es klingt irgendwie ganz schön, aber ich weiß nicht. Also das ist, glaube ich, auch, das weiß auch der Deutsche Mieterbund auch mit dieser Forderung. Das klingt schön, dass man sagt, es gibt ein Grundrecht auf bezahlbares Wohnen und dann ist sozusagen, ja, und die auf die Frage, und was ist bezahlbar und angemessen? Fragezeichen.
Ja. Gilt deine Kritik auch für Artikel 15, für das Recht auf oder die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Eigentum?
Das ist eigentlich nur eine Frage der historischen Entwicklung. Das hätte absolut operables Recht sein können und wir werden in Berlin erleben, ob es das nicht möglicherweise auch ist. Das ist also eine ganz andere Ebene. Das ist nur die Frage, man hat lange gedacht in der Juristerei, das wäre tot. Das hätte sich erledigt, einfach aus historischen Gründen. Wir haben eine andere Wirtschaftsverfassung inzwischen. Das ist keine Frage von Programmsätzen. Das könnte ja durchaus sein, dass das die Grundlage wirklich für eine Vergemeinschaftung von Eigentum wird.
Jetzt muss ich aber doch noch eins, Entschuldigung, jetzt muss ich noch was ergänzen. Es gibt einen Verfassungsrechtler von der Humboldt-Universität, Christian Waldhoff heißt der. Der hat jetzt ein Gutachten geschrieben zu diesem Thema Enteignungen, was hier eben ganz heiß diskutiert wird momentan in Berlin. Und am morgigen Freitag werden ja da 20.000 Unterschriften oder mehr von der Initiative dem Senat übergeben. Der hat so argumentiert, die Berliner Landesverfassung würde eine Vergesellschaftung von Wohnungseigentum nicht erlauben. Und deshalb wäre Artikel 15 des Grundgesetzes, der also diese Möglichkeit der Vergesellschaftung einräumt, gar nicht umzusetzen. Der sagt also, das Landesrecht bricht das Bundesrecht, ähnlich wie Frau Lomscher übrigens argumentiert. Also da steht uns auch noch eine spannende Auseinandersetzung bevor.
Also Gudula, glaubst du denn, also nochmal um das zu verstehen, wäre das, es ist ja rechtlich sozusagen ja nicht einwandfrei geklärt, ob das sozusagen geht, aber glaubst du aus deiner Sicht, dass man das machen kann, dass Berlin einfach sagen kann, so wir frieren jetzt die Mieten ein?
Ich will da jetzt nicht ein aus der Hüfte Gutachten machen, aber auf jeden Fall ist die Frage, was Eigentum überhaupt ist, ja auch nicht fest definiert, sondern das definiert der Gesetzgeber, indem er die Grenzen festlegt. Das ist also völlig anderes als bei Freiheit oder sowas. Eigentum ist ein zu definierender relativer Begriff. Und deswegen ist da unheimlich viel möglich, wie immer das jetzt genau bei der Berliner Grenze aussehen mag. Ich habe ja schon angedeutet, wo vielleicht Grenzen liegen könnten, aber es geht sehr, sehr viel.
Aber glaubt ihr, ich frage mich so, wir haben diese Enteignungsdebatte, wir haben jetzt diese Mietendeckeldebatte, sind irgendwie alles Berliner Debatten, die natürlich auch aufs Land hinaus wirken. Ist das sozusagen, Gudula, vielleicht nochmal die Frage an dich, man versucht hier sozusagen über juristische Stellschrauben irgendwie, man erwartet irgendwie den großen Wurf, dass diese Mietenproblematik in den Griff zu bekommen, auch mit der Mietpreisbremse, da ist man jetzt dabei, die will man zumindest dann für weitere 5 Jahre verlängern, naja, und in 5 Jahren wird man sich dann wieder unterhalten, vielleicht hat sich das dann ja dann ein bisschen beruhigt, aber also immer dieses Mini-Mini-Nachjustieren, was ist juristisch möglich, um ein Riesenproblem in den Griff zu kriegen?
Also zum einen fürchte ich überhöhte Erwartungen. Das kann nur eine Stellschraube sein und man kann auch nicht den gesamten Mietmarkt damit regeln. Also zum Beispiel das für Neubauten Ausnahmen geben. Ich glaube, da gibt es wenige Wirtschaftsfachleute, die das irgendwie bezweifeln würden, weil es geht immer, je mehr Wohnraum wir haben, desto eher kriegt man den Markt in den Griff. Das heißt, das darf man nicht überfrachten mit Erwartungen. Zum anderen halte ich es für gefährlich, immer wieder an unterschiedlichen Stellen neue solche Latten hinzulegen, weil das jedes Mal vorher zu so einem Run führen kann. Vielleicht kriegt man das jetzt in Berlin hin, dass eben nicht vorher die Welle der Erhöhungen kommt, aber an sich bietet sich das dafür an, besteht erstmal die Gefahr, die ja dann, wenn man es einfach weiterwirken lässt, gebannt ist. Da kann man ja in der Zeit dann nicht mehr erhöhen. Und wenn das immer wieder verlängert wird, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann eine eigentumsverfassungsrechtliche Grenze gibt, bin ich aber auch nicht sicher, weil die Mietpreisbremse ja atmet. Die lässt ja Erhöhungen zu, nur eben langsamer. Das ist ja was ganz anderes als der Mietenstopp. Und ich hatte zum Beispiel New Yorker Freunde, das ist jetzt also nicht das Mutterland des Sozialismus, die entsetzt waren über die hiesigen Regelungen, die sie, glaube ich, auch nicht ganz verstanden hatten, aber die trotzdem gesagt haben, in Manhattan könnten die nicht mehr wohnen, wenn es da nicht eine ganz harsche Wohnraumregulierung gäbe. Und zwar seit ganz langem schon. Also wie gesagt, ich glaube, da geht viel. Nur man darf die Wirkung nicht überschätzen. Und es geht übrigens auch noch ganz anderes. Also wir haben ja seit langem schon die Praxis in vielen Städten, dass bei Bebauungsplänen auch Bedingungen gesetzt werden. Das bezieht sich oft auf die Zahl der Sozialwohnungen, die dann zumindest für einen zeitlich begrenzten Zeitraum als Sozialwohnungen oder eben mit Mietenbindung angeboten werden müssen. Und es gibt durchaus jetzt auch Fachleute, die sagen, man könne überhaupt, unabhängig von der Frage des Wohnberechtigungsscheins und der Sozialwohnung, überhaupt Bedingungen stellen für Mieteinnahmen. Wobei man sich da eben wie wirtschaftlich fragen kann, ob das sinnvoll ist, ob auf diese Weise Wohnraum entsteht. Es geht auch nicht für Baulücken, was ja in Berlin ein großer Teil des verfügbaren Wohnraums ist, weil die keinen Bebauungsplan brauchen. Aber also man kann da schon noch vieles ausloten.
Lass mich vielleicht noch ergänzen, dass es hier so radikale Ideen gibt in Berlin. Das ist schon kein Zufall. Die Bausenatorin, die diese Ideen vorantreibt, Enteignung, Mietendeckel, war von 1981 bis 1990 Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und ist dann über die Bezirke zur Gesundheitssenatorin und jetzt zur Bausenatorin geworben. Und sie hat schon Baufacharbeiter mit Abitur gelernt. Das heißt, sie kommt aus diesem Metier, ist jetzt im Prinzip da angekommen, wo sie immer hin wollte und wo sie genau hinpasst und wo sie jetzt eine programmatische Politik machen kann. Sie sagt, sie will Berlin nicht haben wie London, Paris mit wahnsinnig hohen Mieten, sondern es soll eine andere europäische Metropole werden, nämlich eine soziale Metropole. Da sage ich jetzt mal in Klammern, vielleicht meint sie eine sozialistische Metropole.
Ja, aber Vorsicht, ich habe gerade gelesen, das ist Anfang Juni, in Hessen wird der Geltungsbereich der Mietpreisbremse verdoppelt. Das ist schon ein Phänomen der angespannten Wohnungsmärkte. Das ist nicht nur ein Phänomen Berlin. Und das ist da natürlich auch immens umstritten, aber auch in beide Richtungen. Also es gibt durchaus in Hessen auch die sagen, das geht lange noch nicht weit genug.
Das ist die Mietpreisbremse jetzt, nicht der Deckel.
Genau, ne? Ja. Ja, ich glaube, es geht auch grundsätzlich darum, wie können auch Kommunen oder wie können jetzt hier das Land Berlin, wie kann es ja also eine Deutungshoheit wieder zurückbekommen? Man hat auch landeseigene Wohnungsunternehmen hat man ja privatisiert, auch die Linke hat das getan hier in Berlin so und man hat so ein bisschen den Einfluss verloren. Jetzt versucht man eben auch zu gucken, was ist möglich, wo kann man nachjustieren? Das passiert auf allen Ebenen. Es gibt eine Baulandkommission, auch das Innenministerium soll jetzt im Juli soll es Ergebnisse geben, wobei man im Vorfeld heißt es dann, also wie kann man Bauland generieren und wie kann man günstiges Bauland generieren? Dann soll es dann Vorschläge geben von Expertinnen und Experten, aber was ich da so von höre, ist eher so, naja, es wird wahrscheinlich sowas wie ein Eckpunktepapier geben. Da würde ich dann auch davor warnen, dass da irgendwie die großen Erwartungen oder dass da große Erwartungen geweckt werden, dass da irgendwas Großes kommt, jetzt die Lösung. Ich glaube auch nicht, dass es da ist. Es ist sehr kleinteilig. Aber wenn wir uns nochmal ganz kurz das Mietrecht angucken, zum Beispiel der Deutsche Mieterbund, das sind jetzt einer dieser aktuellen Forderungen, das fordern sie eigentlich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Die sagen zum Beispiel Mieterhöhungsmöglichkeiten. In angespannten Wohnungslagen sind bis zu 15% in 3 Jahren möglich. Die sagen, naja, warum 15? Warum reduzieren wir das nicht einfach auf 6? Also 2% pro Jahr, das wäre doch mal was. BGB wäre relativ einfach zu ändern.
Das ist ja im Prinzip der Mittelweg zum Stopp. Das heißt, das ist die Frage. Ich habe eben gesagt, die Mietpreisbremse atmet noch und dann atmet sie halt weniger. Also das ist auch die Frage, ob man glaubt, dass man sich damit ins Knie schießt oder ob das, also wenn man zu hart die Schraube andreht, dass das dann eben auch wieder zu mehr Druck führt. Aber klar, das wäre erstmal. Also das ist ja genauso wie die Frage der Verbreiterung der Vorjahreszeiten beim Mietspiegel, wo es eben die Vorstellung gibt, jetzt von 6 Jahre anzugucken anstatt 4, was natürlich nochmal immens bremsen würde. Also es gibt viele Schrauben, wo man ansetzen könnte. Es ist eben grundsätzlich die Frage, was man da will.
Dann werden Immobilienunternehmen oder auch städtische Wohnungsbauunternehmen bis hin zu Genossenschaften möglicherweise sagen, das ist uns zu wenig. Wir können dann Modernisierungen nicht mehr finanzieren. Das würde faktisch auch angesichts der hohen Baukosten, über die immer wieder geklagt wird, wir würden mit 6% gar nicht mehr hinkommen. Also diese Argumentation muss man befürchten.
Das ist auch tatsächlich die Frage, auch bei dem Stopp eben, wenn man sagt, man macht das für 5 Jahre, dann gibt es vielleicht halt 5 Jahre keine Sanierung. Das ist was anderes, als wenn man dann sagt, nach den 5 Jahren wird vielleicht verlängert. Und die Mietpreisbremse ist ja eigentlich längerfristig angelegt.
Genau. Also möglicherweise graue Fassaden wie in DDR-Zeiten, um es mal ganz plakativ zu sagen.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also das ist ja immer so die Gefahr, dann wird nicht mehr saniert und dann kommt ja auch dann der Klimaschutz. Das muss man ja auch sagen. Im Gebäudesektor muss ja auch noch was getan werden, damit man die Sektorenziele einhält, wie man das dann hinbekommt. Ja, das ist relativ schwierig. Aber genau, ja.
Alle Fragen offen.
Alle Fragen offen. Fragen
wir könnten noch viel erzählen, zum Beispiel über unsere persönlichen Mietverhältnisse und so weiter.
Ja, ich habe ja lange gesucht, vielleicht kann ich das ja sagen. Ich habe 1,5 Jahre gesucht und habe jetzt endlich eine Wohnung gefunden. Und das war aber auch eher über sozusagen Beziehungen. Und aber abgesehen davon, ich glaube, es ist einfach ein Problem. Es wird uns auch noch weiter beschäftigen. Und ich bin auch wirklich gespannt, was Berlin aus dieser Sache macht, was aus dieser ganzen Enteignungsdebatte passiert. Ob das wirklich, ja, ob das wirklich, so, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtig bis zum Ende dann durchgezogen wird oder ob es letztendlich einfach nur ja, Medien- und öffentlichkeitswirksames Instrument war, um zu sagen, so, jetzt brauchen wir mal andere Maßnahmen.
Und du meinst, das wird jetzt Anfang kommender Woche, die Vorentscheidungen sind soweit, dass das wirklich im Kabinett beschlossen wird?
Das ist es, was wir jetzt schon seit einer Woche hören. Und wenn der Streit jetzt nicht in der rot-rot-grünen Koalition in Berlin ausbricht, dann wird das am 18. Juni im Senat beschlossen.
Also da gibt es nur ganz kurz, das ist auch nicht klar, ob, die sind nicht auch nicht der gleichen Meinung, oder?
Da gibt es jetzt im Detail nach diesem Vorstoß von Haus und Grund und nach den ersten Details, die bekannt geworden sind, einzelne Differenzen zwischen Grünen und SPD, die sozusagen die Radikalität des Lomscher Papiers an einzelnen Stellen abschleifen. Im Prinzip aber stehen alle hinter dem Mietendeckel.
Jo. Das war der, könnte man sagen, der Mietenpolitik-Podcast. Nein, das war der Politik-Podcast, Folge 101. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's dann wieder eine neue Folge. Und wenn ihr oder sie dann Kritik habt, Lob habt, gerne her damit per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder bei Twitter gibt es uns auch @dlf_berlin. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.